Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner.
Im heutigen Talk mit Tatjana geht's wieder mal philosophisch zu. Er ist Kulturpublizist, der Philosoph unseres Landes, eremitierter Universitätsprofessor, Gründer des Philosophikums in Lech und er hat das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst erhalten. Herzlich willkommen, Konrad Paul Lissmann.
Schönen guten Tag.
Lieber Konrad, du warst ja bereits zweimal im Talk mit Tatjana und dein neues Buch, Was nun? Eine Philosophie der Krise, ist natürlich ein genialer Anlass, dass wir beide wieder reden und dass wir ein Gespräch führen. Bitte stell dich doch unserer Podcast-Community mal kurz selber vor.
Ja, ich kann das nur ergänzen, was du schon gesagt hast. Mein Name ist Konrad Paul Lissmann. Ich war viele Jahre lang Professor für Philosophie an der Universität Wien, bin offiziell im Ruhestand. Allerdings hat das nicht meine anderen Aktivitäten und Tätigkeiten tangiert. Ich leite gemeinsam jetzt mit Barbara Bleisch, dieser Schweizer Philosophin, weiterhin das Philosophikum Lech. Ich bin als Autor präsent, wie man sieht. Ich schreibe für unterschiedliche Medien und Zeitungen, habe eine ständige Kolumne, zum Beispiel in der Kleinen Zeitung, interessiere mich nach wie vor für das politische Geschehen, für gesellschaftliche, technologische Veränderungen und habe jetzt eine meiner großen Leidenschaften gleichsam semi-professionalisiert, nämlich meine Liebe zur Oper. Ja. Ich mache gemeinsam mit dem Literaturhaus Graz und der Grazer Oper eine Reihe Philosophie und Oper und Ähnliches auch für Österreich.
Sehr cool. Ja, also als jemand, der ja dort begonnen hat, also ich habe ja irgendwann mal mich mit der Opernstimme auseinandergesetzt, da haben wir ja was in Kommen. Du, die Menschheit verfügt heute über mehr Wissen als jemals zuvor. Warum scheint sie gleichzeitig orientierungsloser denn je? Woran liegt das?
Vielleicht daran, dass jetzt diese beiden Überlegungen von dir oder Thesen von dir vielleicht nicht ganz stimmen. Ich bin skeptisch, ob die Menschheit wirklich über mehr Wissen als sie zuvor verfügt. Es ist eines richtig, es wird mehr denn je publiziert, das stimmt. Ob das tatsächlich immer zu einer Wissensvermehrung führt oder ob da unglaublich viele Leerläufe dabei sind, ist fraglich. Man muss auch zwischen Wissen und Wissen unterscheiden. Das heißt, es gibt natürlich, wenn man so sagen will, naturwissenschaftliches Wissen, technologisches Wissen. Da haben wir unglaublich viel dazugelernt in den letzten 200-300 Jahren, wobei man sagen muss, die Grundlagen all unseres modernen Wissens, all unserer modernen Technologien wurden im Wesentlichen im 18. und 19. Jahrhundert gelegt. Ja. Das heißt, es kommt immer wieder was dazu, aber vielleicht nicht unbedingt immer gleich das radikal Neue. In anderen Bereichen, vor allem was jetzt gesellschaftspolitische Entwicklungen betrifft, was das Verhältnis der Menschen zueinander betrifft, was Kommunikationen betrifft, was die Fragen des Umgangs betrifft, was Probleme der Aggressivität betrifft, was Krieg und Frieden betrifft, weiß ich nicht, ob wir hier wirklich einen Wissenszuwachs zu verzeichnen haben. Wenn ich antike Autoren lese, wie den griechischen Historiker Thukydides, der über die Kriege seiner Zeit schreibt, dort finden sich Einsichten, Weisheiten, Warnungen, Überlegungen, die genauso eins zu eins übertragbar wären auf die kriegerischen Konflikte unserer Tage. Da sehe ich keinen Wissenszuwachs. Übrigens auch ein Grund, warum es noch immer lohnt, die antiken Autoren oder ältere Autoren zu lesen und in unsere Überlegungen mit einzubeziehen.
Ja, finde ich cool.
Und das Zweite ist, was ich auch ganz interessant finde, stimmt diese These von der Orientierungslosigkeit? Ich habe mitunter einen gegenteiligen Eindruck. Ich habe noch nie so viele Menschen getroffen als in unserer Gegenwart, die genau wissen, was los ist. Die eine fixe Überzeugung haben, die wissen, wo gut und böse ist, wo rechts und links ist, wie progressiv und reaktionär ist. Die selbst natürlich davon zutiefst überzeugt sind, auf der richtigen Seite zu stehen. Denen ganz klar ist, die Fehler vergangener Generationen ihrer Väter oder Großväter oder Urgroßväter hätten sie selber nie gemacht. Also gar keine Rede davon, dass da irgendjemand orientierungslos ist. Auch bei den brennenden Konflikten unserer Zeit, die so kompliziert sind, wo man sagen könnte, also da kann ich ja gar keine einfache Meinung dazu haben, da muss ich nachdenken, da muss ich lesen, da bin ich vielleicht befangen aus persönlichen Gründen, familiären Gründen, milieubedingten Gründen, da halte ich mich eher zurück. Auch dort ist völlig klar für die meisten Menschen, was Sache ist, sodass ich denke, nein, im Gegenteil, so viel Orientierung wie heute war noch nie.
Ja, also das heißt, wir haben eine ganze Menge Meinung, aber nicht immer so viel Ahnung. Da ist ganz bestimmt was dran. Du kritisierst seit Jahren bestimmte Entwicklungen im Bildungswesen. Also haben wir jetzt Bildung, wie du schon gesagt hast, durch Qualifikation ersetzt und Wissen durch Kompetenzmanagement? Ist das jetzt ein bisschen der Punkt? Kann eine Demokratie dauerhaft bestehen, wenn ihre Bürger zwar informiert sind, aber nicht unbedingt zwingend gebildet?
Ja, ich fürchte, auch das sind zwei Fragen, die zwei Ebenen berühren, die oft sozusagen vermischt werden oder in ein Verhältnis zueinander gesetzt werden, die man vielleicht aber auch trennen sollte. Das eine ist, ja, ich kritisiere die Bildungsentwicklung. Ja, ich kritisiere, dass wir Wissen, was ja nicht bedeutet hat oder nie bedeutet hat, sinnlos irgendwas in sich hineinzustopfen, sondern Wissen war immer geknüpft an die Vorstellung, dass man Informationen hat, dass man diese Informationen verknüpfen kann, dass man Kausalitäten erkennt, dass man reflektieren kann, dass man einen kritischen Zugang dazu hat, dass man Zusammenhänge herstellen kann. Das war Wissen, dass man etwas versteht, dass man Prozesse, Naturgesetze, gesellschaftliche Entwicklungen, historische Zusammenhänge versteht, dass das oft in traditionellen Bildungseinrichtungen nur sehr unvollkommen vermittelt worden ist, steht außer Streit, aber das war zumindest das Ideal. Und dieses Ideal lässt sich nicht ersetzen durch Kompetenz. Es gibt keine Kompetenz, die irgendetwas besagen würde, wenn sie nicht ein Wissen im Hintergrund hat. Es gibt keine Kompetenz, die einen Sinn ergäbe, wenn sie nicht als Voraussetzung verstanden wird für etwas, was Menschen wissen wollen, was sie erwerben wollen. Einfaches Beispiel, Lesekompetenz als solche besagt gar nichts. Wenn ich jungen Menschen nicht vermitteln kann, dass es sinnvoll ist, die Lesekompetenz zu erwerben, weil man das und jenes und dieses lesen soll oder lesen könnte oder lesen müsste, dann sagt jeder, wenn keiner mir sagen kann, was er lesen soll, wozu brauche ich eine Lesekompetenz? Es genügt eh das Emoji am Handy. Wozu noch lesen? Das heißt also, der Kompetenzbegriff hat uns unglaublich in die Irre geführt, hat in den letzten 20 Jahren, sage ich, Verheerendes angerichtet und ist sicher Mitschuld daran, dass mittlerweile bis zu einem Drittel auch der erwachsenen Menschen in Österreich als funktionale Analphabeten bezeichnet werden müssen, die nicht mehr sinnerfassend und zusammenhängend komplexere Texte lesen können. Wir begegnen dem, indem wir Texte anbieten in einfacher Sprache. Ja. Das ist eine Kapitulation, das ist ein Armutszeugnis. Das ist das eine. Das andere ist, natürlich kann man sagen, wir brauchen gebildete Menschen, wobei Bildung interessanterweise in unserer Tradition immer auf das Individuum bezogen war. Das heißt, die klassischen Bildungstheoretiker wie Wilhelm von Humboldt und andere haben immer argumentiert, Bildung ist etwas, was zur Entfaltung des Einzelnen führt, was dazu führen soll, dass die Fähigkeiten, die Möglichkeiten, die Talente, die Begabungen, die jemand hat, bestmöglich entwickelt werden. Und zwar nicht im Sinne einer Spezialbildung, dass man praktisch nur einen Muskel, sei es jetzt ein Gehirnmuskel oder ein Körpermuskel, trainiert und alles andere vernachlässigt, sondern im Sinne einer umfassenden Persönlichkeitsbildung, in der geistig-intellektuelle, kognitive Ebenen, seelisch-emotionale Ebenen und auch physisch-körperliche körperliche, leibliche Ebene eine Einheit
bilden. Also passt schon so ein bisschen Dreifaltigkeit, ja. Körper, Geist, Seele,
genau.
In einem. Aber
nur noch ein Gedanke, weil das wichtig ist. Was die Demokratie betrifft, ja, vertrete ich radikal die Auffassung, die Demokratie ist der Versuch, Menschen mitbestimmen zu lassen über die Formen des Zusammenlebens, wobei jeder der Beteiligten gleich viel Rechte hat wie alle anderen. Das heißt, eine Demokratie muss auch funktionieren können mit Ungebildeten. Das ist sozusagen die Herausforderung. Ich kann demokratische Prozesse nicht abhängig machen von Einkommen, von Vermögen, von Religion, von sozialem Hintergrund und auch nicht von Bildung. Denn auch der Ungebildete oder weniger Gebildete lebt ja in dieser Gesellschaft, lebt in ihren Zusammenhängen, hat Probleme, hat Sorgen, hat Vorstellungen, was vielleicht gelöst werden kann. Manchmal übrigens bessere als die Gebildeten, die dann irgendwo abgehoben in ihrer Blase schweben. Sodass es ganz, ganz wichtig ist, dessen Stimme genauso gleichwertig zu berücksichtigen und zu behandeln wie jede andere.
Gleichwertig ja, aber das heißt nicht, dass man das Tor für die direkte Bürokratie oder in dem Fall für die direkte Demokratie noch größer machen muss. Das ist nicht dein Credo, oder?
Naja, ich schwanke hier. Ich bin an sich ein Verfechter der repräsentativen Demokratie. Die hat gute Gründe auf ihrer Seite. Auf der anderen Seite muss ich sagen, entsprechende Lernprozesse vorausgesetzt. Die Schweizer Demokratie funktioniert sehr, sehr gut. Und die direkte Demokratie hat einfach den großen Vorteil, dass bei Fragen, wo die Menschen das Gefühl haben, es betrifft mich unmittelbar, sie gleichsam vor Ort ihre Stimme einbringen können und die Mandatare, die sozusagen politischen Institutionen auf Gemeindeebene, auf Kantonsebene immer unmittelbar sofort verantwortlich sind für das, was sie tun. Und das hat natürlich sehr, sehr große Vorteile, wenn man sich viel mehr eingebunden fühlt in die Entwicklung seiner Stadt, seiner Region, seines Dorfes, seines Landes, als wenn man alle 4 oder 5 Jahre einmal zur Wahl geht und dann war's das. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es mehr partizipative und direkt demokratische Elemente in der österreichischen Demokratie geben könnte.
Du machst mal praktisch. Jetzt, wenn uns jemand zuhört oder zusieht, wir sind ja ein Vodcast auch, und sagt, also die Schulzeit ist hinter mir, ich kann jetzt nicht mehr Altgriechisch und Latein nachbüffeln, hatte ich vielleicht nie, also was soll's. Wie kann man denn als Erwachsener schauen, dass man trotzdem noch zu seinem Schäufelchen an Bildung kommt? Also lesen ist das eine, okay. Was ist denn da so deine Empfehlung, weil für viele Menschen ist ja die Schulzeit zu spät.
Naja, also da muss ich sagen, obwohl ich an sich den sozusagen modernen Entwicklungen, digitalen Technologien hin und wieder sehr skeptisch gegenüberstehe. Aber was diesen Bereich betrifft, ja, gibt es nun wirklich keine Ausrede mehr. Das heißt, die Digitalisierung hat sicher eines mit sich gebracht, es gibt keine Bildungsbarrieren mehr. Früher hat es ja geheißen, ich kann mir die Bücher nicht leisten. Ja. Oder ich wohne am Dorf, wie soll ich hier eine Oper hören können? Das findet nur in der Stadt statt. Ja. Das heißt, diese sozialen Barrieren, diese kulturellen Barrieren, diese geografischen Barrieren, diese milieubedingten Barrieren gibt es prinzipiell nicht mehr. Jeder, der sich für etwas interessiert oder interessieren möchte, hat Zugriff auf Informationen, auf Videos, auf Einführungen, auf Podcasts aller Art, natürlich auch auf Texte, auf Bücher, sodass auf Sprachkurse welcher Art auch immer, sodass es hier wirklich eher darum geht, den Menschen klar zu machen. Es kommt jetzt auf die innere Bereitschaft drauf an. Es kommt auch darauf an, sich zu überlegen, sinnlos tagelang mit irgendjemandem zu chatten, ist die eine Alternative. Sinnlos, sich irgendwelche TikTok-Videos reinzuziehen, ist die eine Alternative. Die andere Alternative wäre, einen klugen Podcast zu hören. Die andere Alternative wäre, sich übers Internet ein interessantes Buch runterzuladen
und
zu lesen.
Aber die Dopaminausschüttung ist möglich ehrlicherweise bei uns jetzt gar nicht so groß wie beim TikTok, das dich mit Fashion-Bildern belohnt. Also das ist natürlich auch zum Teil ein chemischer Prozess.
Das ist zum Teil ein chemischer Prozess, der meines Erachtens überschätzt wird. Wäre das der Fall, dann würden wir noch in der Steinzeit sein, weil dort die unmittelbare Dopaminausschüttung beim kurzen Killen eines Tigers wesentlich größer war, als in der Höhle zu sitzen und nachzudenken, wie man das Feuer bändigen kann. Das heißt, der ganze Fortschritt im Wissen, in den Technologien, im Erkennen beruht ja darauf, dass wir gelernt haben, nicht unmittelbar auf Reize zu reagieren und nicht uns unmittelbar belohnen zu lassen, sondern etwas Abstand gewinnen zu können, Distanzen einlegen zu können, Phasen der Kontemplation, des Nachdenkens, des Rückzugs uns eröffnen zu können, auch Verzicht leisten zu können, Frustrationserlebnisse durchhalten zu können. Wie viel physikalische Experimente sind schief gegangen. Hätten die alle gesagt, na, geht schief, krieg keine Belohnung, geht was anderes, wo es schneller geht, hätten wir keinen Fortschritt. Und ich finde, das ist auch ein Problem unserer Zeit. Wir suggerieren den jungen Menschen immer, du sollst alles unmittelbar bekommen, du sollst nie frustriert werden dürfen, du sollst nie auf etwas warten müssen. Das ist tödlich für die Entwicklung einer Gesellschaft.
Aber jetzt ist ja Glück so eine große Währung geworden. Und auf der anderen Seite, das haben wir bei Kafka und bei vielen anderen gelernt, also denken, hinterfragen, versteht Zusammenhänge bauen, macht nicht zwingend glücklicher. Also das wäre jetzt nicht der Anreiz.
Das wäre nicht der unmittelbare Anreiz. Mhm. Das stimmt natürlich. Vielleicht müssten wir auch hier unterscheiden zwischen Glück als momentane Glücksempfindung und dem, was man ein erfülltes Leben nennen kann. Denn zu einem erfüllten Leben gehört nicht nur das unmittelbare, glatte, leicht herstellbare Glück, also der gelungene 2-Wochen-Urlaub, sondern zu einem erfüllten Leben gehören eben auch Erfahrungen, die wir eher negativ bewerten würden. Da gehören natürlich dazu Verlusterfahrungen, da gehört Trauer dazu, da gehören Frustrationen dazu. Da gehören eben auch diese Erfahrungen dazu, auf etwas lange hinzuarbeiten, auch Rückschläge einzustecken. Aber es gehört zu diesem erfüllten Leben auch dieses wunderbare Gefühl, etwas erreicht zu haben, etwas produziert zu haben, etwas hervorgebracht zu haben. Sei es jetzt ein materielles Werk, sei es etwas im familiären Umfeld, in sozialen Beziehungen, in Partnerschaften. Es gehört auch, es macht doch dann bis zu einem gewissen Grad auch wirklich zufriedener und glücklicher, etwa in Partnerschaften zurückblicken zu können und zu sagen, wir haben gemeinsam haben schwierige Zeiten erlebt, wir haben Konflikte gehabt, wir haben es nicht immer gut verstanden, aber wir haben es durchgestanden, wir haben es durchgehalten. Das hat doch ganz eine andere Qualität, als nur zu sagen, oh, war ein super Abend, der nächste war nicht mehr so gut, da lassen wir es wieder sein. Und jetzt, was das Nachdenken betrifft, was die Reflexion betrifft, es gibt schon, das war in der Philosophie seit der Antike bekannt, eine sozusagen Zweiheit. Es gibt auf der einen Seite die Anstrengung, die auch mit geistiger Arbeit verbunden ist. Und es gibt auf der anderen Seite, Adorno hat das mal so schön formuliert, das Glück des Erkennenden. Das heißt, auf etwas gestoßen zu sein, eine Erkenntnis gewonnen zu haben, das Gefühl zu haben, jetzt verstehe ich etwas, um das ich lange gerungen habe. Das ist schon eine ganz spezifische Form von Glückserfahrung, auf die ich nicht verzichten möchte. Und ich bedauere jeden Menschen, der sich mit vorschnellen und unmittelbaren und einfachen, gleichsam konsumatorischen Glück zufrieden gibt. Also er befriedigt halt seine unmittelbaren Bedürfnisse oder lässt sie sich befriedigen besser. Wir wollen uns ja für nichts mehr anstrengen. Und auf der anderen Seite eben das Gefühl, etwas von selbst erreicht zu haben, etwas sich selbst zu verdanken, das ist doch was ganz Wunderbares.
Und das haben wir erlebt. Nach 6 Büchern, die ich geschrieben habe, war das ja jedes Mal so ein Prozess. Du hast um so viele mehr geschrieben, eines haben wir da. Dein Buchtitel Was nun? Klingt ja nach einer einfachen Frage. Das ist ja Was nun? Aber vielleicht ist es doch die radikalste philosophische Frage überhaupt, weil sie uns zwingt, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Also was ist denn davon die Idee? Sag mal was zu deinem Buch.
Die Idee war tatsächlich, nachdem in unserer heutigen Zeit so viel von Krisen die Rede ist, einmal den Begriff der Krise genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich bin natürlich sofort draufgekommen, hat mich auch verblüfft und auch interessiert, wie viele unserer auch Alltagsworte, geht auch das Wort Krise auf eine griechische Wurzel zurück. Krinein im Altgriechischen bedeutet so viel wie urteilen oder unterscheiden. Denkt man, ha, interessant. In der Krise werden offensichtlich Unterscheidungen getroffen. Und das Interessante ist dabei, oder das Witzige ist dabei, unser Wort Kritik, das wir auch hier ständig in den Mund führen, wir sollen ständig etwas kritisieren oder junge Menschen sollen zu kritischen Haltungen erzogen werden. Das Wort Kritik geht auf dieselbe Wurzel zurück. Es bedeutet auch, Unterscheidungen treffen zu können. Und das macht ja der Kritiker. Nicht? Der Literaturkritiker sagt, das ist ein gutes Buch, ist ein schlechtes Buch. Ja?
Eine Krise mit der Kritik, dem
genau, ja. Und meine These ist jetzt, also während in der Kritik oder als Kritiker wir selber Unterscheidungen treffen, indem wir eben beurteilen, bewerten, werden wir von einer Krise von Unterscheidungen getroffen. Nämlich der einfachen Unterscheidung, etwas, was funktioniert hat, funktioniert nicht mehr. Etwas, was gültig war, wird ist nicht mehr gültig. Etwas, auf das wir uns verlassen haben, stimmt nicht mehr, wir können uns nicht mehr darauf verlassen. Jeder, der mal eine Beziehungskrise durchgemacht hat, weiß, wovon ich spreche. Es hat alles bis jetzt wunderbar funktioniert und dann sieht man irgendwie eine Geste, einen Blick, jemand kommt zu spät, kann keine gute Antwort geben, warum, und man weiß, es ist jetzt nicht mehr wie vorher. Irgendwas ist passiert und dann hat man die Krise. Und das Kennzeichen einer Krise, das ist meine These, ist immer, dass sich jetzt sofort die Frage stellt, was nun? Wie geht's jetzt weiter? Sehe ich drüber hinweg? Tue ich so, als wäre nichts geschehen?
So?
Thematisiere ich das? Provoziere ich dann womöglich einen Bruch? Versuche ich, das zu kitten? Reiche ich morgen die Scheidung ein? Aber im Moment der Krise selber weiß ich noch nicht, was ich tun soll. Und das ist vielleicht das, was wir früher Orientierungslosigkeit genannt haben. Ich würde es eher Ratlosigkeit nennen. Und das trifft nur auf Krisensituationen zu. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt weitergeht. Aber es muss weitergehen. Keine Krise bleibt dabei sich stehen. Die Dinge entwickeln sich weiter und wir müssen dann einfach Entscheidungen treffen. Wir können auch abwarten, nichts tun. Dann wird die Wirklichkeit über uns entscheiden. Dann werden wir sehen, was rauskommt.
Zuletzt habe ich dich im Theater im Park erlebt, gemeinsam mit Michael Köhlmeier. Und da ging es natürlich genau um diese Zeit der permanenten Krisendiagnosen, in denen wir da leben. Ist die Krise jetzt noch eine Ausnahme oder ist es längst unser Normalzustand geworden? Weil darüber habt ihr euch ja auch unterhalten.
Ja, es ist eine spannende Frage. Meine These ist ja, wenn wir das Gefühl haben, eine Krise ist zum Normalzustand geworden, dann ist es keine Krise mehr. Dann leben wir eben mit vielen Dingen, die nicht gut funktionieren, aber ich kann damit leben. Man kann das sehr gut illustrieren an einem Beispiel, das am Beginn, wenn man so sagen will, der Verwendung des Wortes Krise steht. In der Antike war der Begriff der Krise auch sehr stark vertreten in der Medizin. Für Hippokrates war die Krise jene kurze Zeit und begrenzte Zeit im Verlauf einer Krankheit, Hippokrates sozusagen der Ahnherr der Medizin, im Verlauf einer Krankheit, jene Tage, wie er schreibt, die darüber entscheiden, ob ein Patient genesen wird oder eben die Krankheit nicht geheilt werden kann. Jetzt ist völlig klar, die Krise, das ist diese begrenzte Zeit, wo etwas entschieden wird.
Also
aber natürlich kann es auch sein, dass ich eine chronische Krankheit habe, mit der ich leben kann. Ich muss halt sorgsam sein, ich muss sie vielleicht medikamentös behandeln, aber es ist dann keine Krise mehr, sondern eine chronische Krankheit, die mein Leben begleitet, zu einem Bestandteil meines Lebens wird. Das heißt, nicht jedes negative Phänomen, das über einen längeren Zeitraum uns begleitet, ist eine Krise. So eine Krise, daran möchte ich festhalten, auch wenn das vielleicht ein bisschen schematisch erscheint, eine Krise hat einen Anfang und hat ein Ende. Die Corona-Krise zum Beispiel. Ja. Wir wussten genau, an welchem Tag dieses Virus aufgetaucht ist in Wuhan, wie schnell es sich über die Welt verbreitet hat. Und wir brauchen nur in den Regierungserklärungen nachlesen, wann die Corona-Krise offiziell beendet worden ist. Ja, und das waren 3 Jahre, für viele furchtbare Jahre, aus unterschiedlichsten Gründen furchtbare Jahre, die am Anfang ja ganz zentral gekennzeichnet waren durch diese Frage, was nun? Mhm. Ein neues, unbekanntes Virus. Keiner, auch die Experten, haben gewusst, wie man wirklich damit umgeht, mhm. wie gefährlich es wirklich ist. Es gab natürlich eine Reihe von Fehleinschätzungen auch. Verständlich, es war ja etwas vollkommen Neues. Man musste sich erst langsam abarbeiten an diesem Phänomen. Aber irgendwann war es vorbei. Mhm.
Du, früher haben Menschen nach dem Sinn des Lebens gefragt. Heute fragen sie nach der Selbstoptimierung. Ist das so ein kultureller Fortschritt oder in Wirklichkeit eine Form geistiger Verarmung? Was ist denn das? Wir leben ja in der Zeit von Selbstoptimierung.
Ich würde da gar keinen großen Unterschied machen. Vielleicht eine kleine Korrektur. Ich habe früher auch immer geglaubt, dass die Menschen immer nach dem Sinn des Lebens gefragt haben. Es war der Philosoph Günther Anders, der mich in einem persönlichen Gespräch darauf aufmerksam gemacht hat, dass zumindest in der Philosophie, man stellte das, die Philosophie stellt die Sinnfrage, dass zumindest in der Philosophie die Frage nach dem Sinn des Lebens nie zentral war. Aha. Sondern wonach die Philosophie und übrigens auch die Theologie gefragt haben, war nicht die Frage nach dem Sinn des Lebens, sondern die Frage nach dem Sinn des Leidens. Mhm. Ja, das heißt, dass wir leben, dass wir gern leben, dass wir gern gut leben, dass Leben schön ist, in all seinen Facetten, stand nie außer Streit. Mhm. Ja, aber warum werden wir krank? Warum gibt's so viel Elend? Warum gibt's Armut? Warum gibt's Not? Warum erleben wir Schmerzen körperlicher Art, seelischer Art? Warum fügen wir uns vollkommen absurd diese Schmerzen auch selber oder unseren Mitmenschen zu? Das war die Frage, die man sich gestellt hat. Was hat denn dieses Leid für einen Sinn? Und das Christentum hat eine Antwort darauf gefunden, verschiedene Philosophien haben eine Antwort darauf gefunden. Die Frage nach dem Sinn des Lebens taucht eigentlich erst in der Moderne auf. Mhm. Erst im 19. Jahrhundert, erst in der Zeit, in der sozusagen religiöse Gewissheiten brüchig werden, zusammenbrechen. Und von allen Anfang an war diese Frage nach dem Sinn des Lebens verknüpft mit der Frage nach der Selbstoptimierung.
Mhm. Also das heißt, irgendwann hat der Mensch sich selber in die Hand genommen.
Genau, in dem Moment, wo ich an keinen Gott mehr glaube, am besten hat das Nietzsche formuliert, also wenn Gott tot ist, dann bleibe nur ich übrig. Mhm. Und dann geht's darum, mir selbst einen Sinn zu geben, an mir zu arbeiten,
mich zu verbessern. Ist das ein Säkularisierungsakt dann in Wahrheit, wo man sagt, daran kann man erkennen, ob?
Naja, es ist, wenn es ein Säkularisierungsakt ist, dann wird sozusagen die christliche Erlösungskonzeption säkularisiert. Wir erlösen uns selber. Alles, was uns die Religion versprochen hat, müssen wir selber in die Hand nehmen, bis hin zur Unsterblichkeit. Mhm. Ja. Also Unsterblichkeitsfantasien im Silicon Valley sind ja mittlerweile viel diskutiert. Und natürlich am Anfang all dieser Optimierungskonzepte steht der Übermenschgedanke von Friedrich Nietzsche. Nur war der Übermensch bei ihm noch eher eine geistig-seelische Kategorie.
Er hatte noch keinen Botox.
Wir sollten innerlich über uns hinauswachsen. Heute, ich sage jetzt nicht, dass wir das darauf reduziert haben, aber wir ergänzen es natürlich auch durch physische, durch körperliche Optimierung. Ich bin nur selber ziemlich ambivalent, denn vernünftig gesehen gibt es wenige Argumente dagegen, seine Gesundheit zu verbessern, seine physische Verfassung zu verbessern, seine Leistungsfähigkeit so lange als möglich zu erhalten.
Seine Kleopatra war da schon.
Natürlich, ja, klar. Also die Arbeit am Körper, die Arbeit an der Schönheit, am äußeren Erscheinungsbild gibt's, solange es Menschen gibt. So alt kann ein steinzeitlicher Grabfund gar nicht sein, dass man nicht Schmuck findet in diesen Gräbern.
Ja, das ist wahr. Du, hat die Philosophie heute überhaupt noch die Kraft, gesellschaftliche Entwicklungen zu beeinflussen, oder ist sie zur Kommentatorin geworden eines Geschehens, das in Wirklichkeit woanders entschieden wird?
Einerseits hat die Philosophie immer vorrangig diese Kommentatorenfunktion gehabt. Ja. Wenn sie etwas beeinflusst hat, dann nicht, weil sie direkt eingegriffen hat, sondern weil diese Gedanken aufgegriffen worden sind und Jahre, Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte später ganz gravierende Konsequenzen gehabt haben. Ein Beispiel, Immanuel Kants Philosophie, Immanuel Kants Konzeption von Menschenrechten sind entwickelt worden im späten 18. Jahrhundert, in eine politische Form gegossen in Gestalt des deutschen Grundgesetzes, wurden sie nach dem Zweiten Weltkrieg, also mehr als 200 Jahre später. So wirkte Philosophie. Zu glauben, die Philosophie sozusagen kann unmittelbar einwirken, unmittelbar Gesellschaft verändern, das war immer schon, wenn man so sagen will, eine Utopie, ob die gut oder schlecht war.
Also ich wollte gerade sagen, Kritiker gab es ja genug beim kategorischen Imperativ, so die Frage, was wäre, wenn das alle tun? Es tun ja eben nicht immer alle.
Ja,
da beginnt es ja schon.
Da beginnt es aber, sagen wir, eine gute Theorie ist ja nicht falsch. Oder sozusagen eine gute ethische Maxime ist ja nicht falsch, wenn man sie nicht daran hält. Es kommt ja niemand auf die Gedanken zu sagen, na, es gibt doch so viele Menschen, die sich verrechnen. Also können wir sagen, lassen wir die Arithmetik bleiben. Also wozu behaupten, dass 2 mal 2 = 4 ist, wenn so und so viele gibt, die diese einfache Rechnung nicht auflösen können. Das heißt, das Ungenügen der Menschen hat noch nie gegen die Richtigkeit einer Theorie gesprochen, würde ich mal salopp formulieren.
Okay, also gut, ja. Das gilt natürlich. Touché. Wenn du auf die großen Zukunftserzählungen eben dieses 20. Jahrhunderts blickst, also Fortschritt, Wohlstand, Emanzipation, welche davon tragen heute überhaupt noch und welche haben sich längst erschöpft?
Nein, ich würde, das ist auch so etwas, wir sprechen so gerne von Erschöpfung. Ja. Ich frage mich, warum haben wir so einen Hang zur Negativität? Man könnte auch fragen, welche haben sich erfüllt? Ja. Wohlstand. Ja. Wir sind die reichste Gesellschaft, also hier in Europa, wir sind die reichste Gesellschaft, also in der westlichen Hemisphäre, die je auf dieser Erde gelebt hat. Wir sind die Gesellschaft mit der höchsten Lebenserwartung, mit der besten Gesundheit, wenn man das individuell anschaut. Wir sind eine Gesellschaft sozusagen mit den, wenn man so komfortabelsten Technologien. Wir sind auch die Gesellschaft, wo der einzelne Mensch eine Form von Freiheit hat, die er früher nicht hatte, die er in anderen Teilen dieser Erde nicht hatte. Wenn ich allein daran denke, wie problemlos wir mit unterschiedlichen Formen von Sexualität umgehen, was das noch vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren für was das bedeutet hat, welchen Einschränkungen Menschen, die eine andere Vorstellung von Sexualität hatten, als das, was Staat und Kirche vorgegeben haben.
Kann aber bei 176 Geschlechtern auch erschöpfen und überfordern.
Kann überfordern, man kann das auch übertreiben, ist überhaupt keine Frage. Man kann alle guten Ansätze übertreiben und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und da würde ich sagen, sollten wir uns auch wieder an eine antike Tugend erinnern, das rechte Maß. Ja, also das ist das Einzige, was ich zugestehen würde, wo ich auch etwas sehr kritisch die Dinge beobachte. Wir haben die Maßstäbe verloren. Ja,
Es gab aber nie ein linkes Maß, merkst du das? Es gab nur ein rechtes Maß. Ist das nicht auch komisch?
Wie ist das jetzt zu verstehen?
Ja, das war politisch gemeint natürlich. Ja. Also wenn man sagt, heute sind die mit dem rechten Maß ganz woanders als die Linken, auch interessant. Ne? Etwas ins rechte Licht rücken ist immer dann von links aus woanders gesehen. Auch interessant.
Aber das ist auch interessant, natürlich, na klar. Aber sozusagen Maßlosigkeit, Übertreibungen, hemmungsloser Art gibt es sowohl auf der politischen Linken wie auf der politischen Rechten.
Absolut.
Nicht? Also auf der Linken, da haben wir diese Identitätsdebatte, finde ich, ist maßlos geworden. Bei berechtigten Anliegen haben wir die Diskriminierungsdebatte, die Mikroaggressionsdebatte. Auf der Rechten haben wir die genauso maßlose Übertreibung. Alle Ausländer raus, alle Migranten sind Verbrecher. Das interessiert mich schon, warum auch intelligente Menschen, ja, das sind ja zum Teil Akademiker, das sind ja zum Teil universitäre Bewegungen, ja, warum intelligente Menschen
warum schmilzt die bürgerliche Mitte dann in die Ränder hinein?
Weil sie es zugelassen hat, von rechts und von links diskreditiert zu werden.
Also das Engelmaß jeweils.
Natürlich, ja. Sie hat sozusagen die bürgerliche Mitte hat gleichsam ihr politisches Programm, ihre Identität, ihre Konzeptionen von Liberalismus, von Freiheit einfach verloren beziehungsweise von rechts und links angreifen lassen, unnötigerweise.
Und auch selber daraus einen Erziehungsauftrag formuliert mittlerweile. Ne? Also das ist auch was, wo man sagt, man hat ja das Gefühl, man wird von unterschiedlichen Seiten gezogen und erzogen.
Ja, natürlich, ja, ja klar. Ja.
Du, wie ist denn das? Jetzt sehen wir nochmal Sokrates und Diogenes her. Wenn wir die beiden heute auf TikTok nehmen würden, würden die scheitern oder wären sie die erfolgreichsten Influencer? Weil gern gesprochen haben sie ja grundsätzlich und auch eine gewisse Durchdringung gehabt. Wäre ein Philosoph heute erfolgreicher, wenn er Antworten statt Fragen stellen würde? Wie ist denn das?
Ja, es gibt ja TikTok-Philosophen. Ja. Also wird schon solche geben, die jedem die Welt erklären, der diese Erklärung haben will. Ich höre, dass die auch in ihren Communities sehr erfolgreich sind. Ob sie in eine Philosophiegeschichte eingehen werden, wie Sokrates und Diogenes, wage ich zu bezweifeln, aber kein Mensch weiß, wie das 23. Jahrhundert oder das dritte Jahrtausend über unsere Zeit urteilen wird. Das ist das eine. Das andere ist, Sokrates und Diogenes wären nicht auf TikTok. Warum? Sie haben sich damals schon den avanciertesten Medien ihrer Zeit verweigert. Ja. Und das avancierteste Medium war natürlich die Schrift. Mhm. Ja. Sokrates hat nichts Schriftliches hinterlassen. Denn das, was ihn interessiert hat, war das lebendige Gespräch mit Gesprächspartnern, war der Dialog. Mhm. Über TikTok kann ich keinen Dialog führen. Ich kann mir nur das Gelaber anhören und über mich ergehen lassen. Aber diese unmittelbar lebendige Auseinandersetzung war für Sokrates ganz zentral. Und für Diogenes war etwas anderes gültig. Das war sozusagen eine Art nicht reflexive, gestische Philosophie betrieben. Das heißt, er hat den Marktplatz gebraucht, er hat die Athener um sich gebraucht, er hat den Menschen um sich gebraucht, um ihnen was zu demonstrieren und um sozusagen ihre Reaktionen abzuwarten. Ja, dieses wunderbare Gespräch zwischen Diogenes in der Tonne und Alexander dem Großen, ja, Alexander kommt, der Herrscher über die damalige Welt, der mächtigste Mann der Welt, kommt zu Diogenes und sagt, ich habe gehört, also du bist ein bedeutender Philosoph, das beeindruckt mich sehr, wünsch dir etwas, ich kann praktisch jeden Wunsch erfüllen. Und Diogenes liegt dort und sagt, geh mal ein bisschen aus der Sonne. Und darauf sagt Alexander, wäre ich nicht Alexander, wollte ich Diogenes sein. So etwas geht nicht auf TikTok, ja, sondern das geht tatsächlich nur auf der einen Seite, wenn man sich das als lebendige Situation vorstellt, und auf der anderen Seite funktioniert es natürlich als Anekdote.
Ja, ja, absolut. Und Diogenes wollte natürlich die Bühne und er wollte da auch ein Stückchen die Sichtbarkeit. Heute, ja. Konrad Zimmer in der Attention Economy, wir leben im Zeitalter der Sichtbarkeit, wo alle ins Licht fliegen wollen wie die Motte ins Licht. Was ist denn da eigentlich... Ist es verdächtiger heute, wenn jemand so viel Aufmerksamkeit will, oder ist es irgendwie was, wenn man gar keine hat? Und hat es nicht in Wahrheit auch was damit zu tun, dass man Angst, also halt eigentlich weniger Angst vorm Tod haben, als davor irrelevant zu sein? Attention Economy.
Naja. Das ist, eine philosophisch hochinteressante Frage, weil wenn man sozusagen moderner Mensch ist, der wirklich davon ausgeht, dass das Dasein des Einzelnen vollkommen kontingent ist, sind wir alle irrelevant, egal wie viel Follower wir irgendwo haben. Das war aber immer schon so. Ja. Das andere ist natürlich ist Aufmerksamkeit, ist Akzeptanz etwas Wunderbares. Das Problem ist nur, es kann nicht für alle gelten. Denn wir messen ja nicht die Zahl der Menschen, die sozusagen einen Instagram-Auftritt haben, sondern wir bemessen die Aufmerksamkeit daran, wer hat wie viele Follower.
Buchleser, was für eine Auflage.
Völlig egal. Ja, das heißt also, wir trennen natürlich zwischen die Aufmerksamkeit bekommen und die Aufmerksamkeit geben. In wenigen Fällen mag sich das überschneiden, aber im Großen und Ganzen ist die Welt derjenigen, die sozusagen sichtbar sind, so klein, wie sie immer war. Ich glaube auch nicht, dass hier die modernen Medien Wesentliches geändert haben. Das sind natürlich Blasen, in denen sozusagen Sichtbarkeitsrituale verhandelt werden, in denen Machtkämpfe um Sichtbarkeit, um Aufmerksamkeit durchgeführt werden. Das war früher nicht viel anders. Da hat Aufmerksamkeit, diese Währung, einen anderen Namen gehabt. Es hat Ruhm geheißen. Also was muss man tun, um berühmt zu werden, um in die Geschichte einzugehen, dass von einem erzählt wird.
Heute heißt es Reputationsmanagement.
Reputationsmanagement, ein schönes neues Wort, wie so oft für eine uralte Sache. Was sich geändert hat, das gebe ich gerne zu, das ist die technologischen Möglichkeiten, dass mehr Menschen prinzipiell Zugriff darauf haben. Aber sie müssen es ja nützen können. Mhm. Nicht jeder, der einen Instagram-Account aufmacht, hat gleich 3 Millionen Follower.
No. Du, wenn jede Meinung aber publiziert werden kann, wird dann Denken wertvoller oder billiger?
Wertvoller natürlich.
Weil?
Weil je mehr Meinungen da sind, umso größer ist die Herausforderung, zwischen diesen Meinungen unterscheiden zu können, Meinungen beurteilen zu können, Meinungen befragen und hinterfragen
aber der Wildwuchs
zu können.
Auch.
Aber das Denken soll ja diesen Wildwuchs sozusagen beschneiden. Ja. Mhm. Man könnte sagen, das Denken ist die Machete im Dschungel der Meinungen.
Mhm. Jetzt hast du vorhin gesagt, warum sagt man erschöpft? Man könnte ja auch sagen, es hat sich irgendwie, also positiv formuliert, es hat sich erfüllt. Was ist denn heute eigentlich subversiver? Optimismus oder Pessimismus? Aha, I got him.
Nein, das ist ja... Eine meiner Lieblingsfragen. Subversiv wäre zu sagen, beide Positionen sind unsinnig. Warum? In beiden Begriffen steckt nämlich ein Superlativ. Ja? Mhm. Optimus ist immer das Beste, Pessimus ist immer das Schlechteste. Ja. Das heißt, ein wirklicher Optimist, ich kenne nur einen, das war Leibniz, der Philosoph Leibniz, der gesagt hat, wir leben in der besten aller Welten. Und das war tatsächlich der Optimismus, das Beste. Ja. Ich kenne niemanden heute, der glaubt, wir leben in der besten aller Welten. Ja. Der einzig wirkliche Pessimist, den ich kenne, war Arthur Schopenhauer, der gesagt hat, wir leben in der schlechtesten aller Welten. Und zwar warum? War sein Argument, weil wäre diese Welt nur ein bisschen anders, würde sie nicht mehr existieren. Das heißt, schlechter geht's nicht mehr. Ja? Auch diese Position vertritt meines Erachtens heute keiner. Also subversiv wäre zu sagen, Optimisten sind dumm, Pessimisten sind dumm. Sie kennen nicht einmal sozusagen die Bedeutung dieser Begriffe.
Das ist eine hohe Ambiguität, Toleranz.
Das Einzige, sozusagen, was vernünftig wäre, wäre zu sagen, wir könnten uns bemühen, diese Welt ein bisschen besser zu machen. Das wird nicht die beste aller möglichen Welten, aber sie könnte ein bisschen besser werden. Und wir könnten sagen, aber man muss befürchten, dass es in verschiedenen Bereichen auch wieder schlechter werden kann.
Das heißt auch da wieder das rechte Maß in Wahrheit.
Genau.
Wir leben ja auch in einer Zeit, wo es die einen gibt, die ganz empathisch sind. Schopenhauer war ja doch einer, der sehr viel von Empathie gehalten hat. Es gibt auf der anderen Seite, ich glaube, da sehe ich mich, eher die, die ekpathisch sind. Also wo es darum geht, nicht in den Strudel des anderen reingezogen zu werden, heißt deswegen nicht gefühlskalt Kälte, aber noch handlungsfähig zu sein. Also eher zu fragen, was brauchst du und nicht zu sagen, boah, ganz arm und ganz arg und sich in die Emotionen der anderen reinzulassen. Wo stehst denn du beim Thema Empathie, Ekpathie?
Es ist eine interessante Frage. Man kann das ja durchaus ambivalent auch praktizieren. Der von dir genannte Schopenhauer hat zwar das Mitleid, also die Empathie, zum Fundament seiner Ethik erhoben. Selber war er aber ein stadtbekannter Menschenfeind, der zugegeben hat, seinen Hund mehr zu lieben als seine Mitmenschen. Das heißt, man kann beides sein. Ich bin sozusagen einer haltlosen Empathie gegenüber auch skeptisch. Ich glaube, dass es auch eine Form von Humanität ist, gewisse Distanz zwischen Menschen aufrecht zu erhalten. Es ist auch eine Form von Humanität, Menschen bei sich sein zu lassen und nicht immer zu versuchen, in sie hinein zu dringen, kriechen, ja, und in sie einzudringen. Es gibt bei Nietzsche diese Formel von Pathos, der Distanz, das sozusagen für ihn einen vornehmen Charakter auszeichnete. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern tatsächlich mit dem Ansinnen. Jeder Mensch hat das Recht, auch der zu sein, der sein will. Und ich habe nicht das Recht, ständig in ihn einzudringen. Deswegen würde ich auch zwischen Mitleid und Empathie ein bisschen einen Unterschied machen, denn das Mitleid bezieht sich ja nur auf denjenigen, der sozusagen offensichtlich in Not ist und vielleicht meiner Hilfe bedarf. Das ist ganz was anderes als Empathie auch vorzutäuschen dort, wo ich gar keine Empathie haben kann, weil ich mich den ohnehin nicht reinversetzen kann.
Ja, ja, guter Punkt. Du, wie ist denn das? Also heute hat die westliche Welt das Paradies verwechselt und statt Erlösung bloß Komfort, war man vorhin schon von wegen Convenience gefunden. Also ist der moderne Mensch ein Hedonist mit schlechtem Gewissen per se?
Also der Philosoph und mein Freund Robert Pfaller würde sagen, er ist erstens kein Hedonist, denn er versagt sich ja heute Genüsse. Es ist auch so eine interessante Sache, nicht? Auf der einen Seite haben wir das Gefühl, wir sind alles Hedonisten. Und wenn man auf der anderen Seite sich schaut, gerade in den Blasen, in denen wir uns bewegen, was machen die Menschen? Sie genießen nicht, sondern sie versagen sich jeden Genuss. Alles muss klinisch sauber sein. Alles muss politisch korrekt sein. Alles muss ernährungsmoralisch korrekt sein, das darf man nicht essen, das darf man sich nicht essen, das darf man nicht essen, das darf man nicht trinken. Das heißt also, wo ist der Hedonismus bei einem vegan lebenden Menschen? Er muss sich ja 90% der Speisen, an denen sich bisher in der Menschheitsgeschichte die Menschen erfreut haben, muss er sich ja verbieten. Das heißt, im Grunde laufen wir unhedonistisch verkniffen herum, und das schlechte Gewissen haben wir ja nicht, weil wir nicht mit schlechtem Gewissen sind, sondern schlechte Gewissen haben wir, weil wir noch bei der kleinsten hedonistischen Regung, die sich ergäbe, uns sofort sagen, aber aus moralischen Gründen ist das pfui, das darfst du nicht tun. Mittlerweile will man uns sogar in diesem heißen Sommer Klimaanlagen verbieten, weil sie moralisch verwerflich sind.
Du, aber wie ist denn das bei dir in deiner philosophischen Zunft? Also wenn du sagst, also Pfaller ist jetzt hier jemand, der sich das eher versagt, der aber zum Beispiel vor einigen...
Nein, der versagt sich das nicht, der kritisiert das, dass wir das Genießen verlernt haben.
Weil der hat vor einigen Monaten Slavoj Žižek nach Wien gebracht. Ich war dort. Also das ist jetzt sicherlich bei allen Dingen, die der anders sagt. Also Slavoj Žižek wirkt schon so, als wäre er Hedonist in seinem Ding.
Deswegen sage ich ja, die stehen auf dieser Position, man soll genießen, man soll trinken, man soll rauchen, man soll Fleisch essen, wenn es uns Spaß macht. Ja.
Und vor ihnen saßen dann, ich war an so am Tisch, also direkt vor der Bühne, und da saßen dann viele mit dem vegetarischen Teller, wo ich mir denke, das ist gar nicht, wovon er erzählt. Du, wenn morgen sämtliche Bildschirme der Welt für einen Monat schwarz blieben, würde die Menschheit in Panik geraten oder endlich wieder zu sich selber finden?
Also da könnte ich jetzt nur spekulativ sagen, sie würde 2 Tage in Panik geraten und dann die Erfahrung machen, es lebt sich ganz schön ohne Bildschirm.
Ohne Fernseher.
Ohne Fernseher, ja.
Ja, also das heißt...
Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ja, ich gebe zu, dass ich jetzt hin und wieder den Fernseher einschalte, weil Fußballweltmeisterschaft ist. Das ist aber der einzige Grund. Ansonsten hätte ich vor einem Monat schwarzen Bildschirm überhaupt keine Sorge. Es gibt in meiner Bibliothek so viele Bücher, die könnte ich dann endlich lesen. Das wäre eigentlich wunderbar.
Wie ist denn das, wenn man da so viel gelesen hat und so viel Verstehzusammenhänge gebaut hat und wahrscheinlich mehr Bücher vergessen hat, als andere jemals gelesen haben. Wo kommt denn dann noch die Originalität des eigenen und frischen Gedankens her?
Wir bauen ja immer auf anderen auf. Ja? Es ist eine romantische Vorstellung, dass man gleichsam aus dem Nichts heraus noch einmal wirklich originell im Denken oder auch im künstlerischen Schaffen sein kann. Es mag vielleicht ganz wenige Momente geben in der Kulturgeschichte, wo solche ganz neuen Strategien, Erkenntnisse, Paradigmenwechsel es gegeben hat oder stattgefunden haben. Im Wesentlichen habe ich gar kein Problem damit zu sagen, natürlich arbeiten wir uns an dem ab, was Menschen schon hervorgebracht
intellektuelle
haben.
Intellektuelle Aneignung.
Natürlich, also intellektuelle, kulturelle Aneignung, gar kein Problem damit. Das ist das Prinzip unseres kulturell-wissenschaftlichen Fortschritts. Haben wir immer gemacht. Man kann vielleicht ein bisschen vornehmer umgehen mit dem, was man sich aneignet und vielleicht auch mehr respektieren und zu sagen, da bauen wir jetzt auf etwas auf. Aber es ist natürlich völlig klar, unsere Mathematik kommt aus Indien und aus Arabien. Platon wäre ohne das ägyptische Denken, die ägyptische Philosophie nicht denkbar gewesen. Das europäische Mittelalter hat überhaupt die Renaissance, hat zur Voraussetzung die Wiederentdeckung der Antike. Das wäre ohne die islamischen Philosophen nicht möglich gewesen, die dieses antike Erbe gerettet haben. Das heißt also, das ist ein ständiges Geben und Nehmen, ein ständiges sich aneignen und weiter entwickeln. Und wenn man dazu, sei es auch nur einen winzig kleinen Beitrag leisten kann bei dieser Weiterentwicklung, ist das, denke ich, für jeden wunderbar.
Wer ist denn für dich, wenn du so zurückschaust oder in deiner Bibliothek durchgehst, wer ist denn einer der gefährlichsten Philosophen?
Gefährlich. Also wenn man sie ernst nimmt, sind alle gefährlich. Weil sie uns natürlich immer wieder auf Dinge aufmerksam machen, die unserem Alltagsverstand, unseren üblichen Vorstellungen, unseren moralischen Überzeugungen zuwiderlaufen, weil sie streng mit uns sind. Mhm. Ja? Deswegen gibt es auch manche, die gar nicht gern gelesen oder rezipiert werden.
Ja, ich finde, die Sophisten werden da immer so ein bisschen stiefkindlich. Das sind ja in Wahrheit die Urväter meiner Zunft, von allen Trainern, Beratern, wahrscheinlich auch Juristen. Also irgendwie für eine Meinung Geld zu nehmen, ich finde, die werden da auch immer so ein bisschen stiefkindlich.
Die werden stiefkindlich behandelt, mittlerweile aber auch wieder rehabilitiert.
Ja, aber du magst sie auch nicht, oder? Magst du
das
die Sophisten?
Das stimmt überhaupt nicht. Also ich finde die Sophisten hochinteressant.
Okay.
Ja.
Okay.
Nicht nur, weil sie Geld genommen haben, sondern weil sie natürlich bis zu einem gewissen Grad vorexerziert haben, wie unangenehm es ist, bestimmte Dinge zu Ende zu denken. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer Gorgias, einer der großen Sophisten, natürlich großer Feind von Platon, wie alle diese Sophisten, der gesagt hat, es gibt keine Wahrheit, es gibt keine Erkenntnis. Mhm. Warum? Die Erkenntnis ist prinzipiell unzugänglich. Wäre sie uns unzugänglich, könnten wir sie nicht formulieren. Könnten wir sie formulieren, könnten wir sie nicht verstehen. Also könnten wir sie nicht mitteilen. Also gibt es keine Erkenntnis. In diesen wenigen Gedanken und Sätzen ist das ganze Problem der Wahrheitstheorie, der Kommunikation,
der Wirklichkeit.
Was heißt es, jemanden tatsächlich angemessen zu verstehen, steckt hier schon drinnen. Die Sophisten waren auf der einen Seite genial darin, Dinge zuzuspitzen. Oder Protagoras, bis heute kritisiert, der Mensch ist der Maß aller Dinge, der Seienden, dass sie sind, der Nichtseienden, dass sie nicht sind. Welche Hybris? Na, überhaupt kein Hybris, sondern er besagt damit nur, wir können uns nichts vorstellen außerhalb unseres Denkens. Wir sind der Maßstab für alles. Wir haben keinen Standpunkt außerhalb des Universums. Wir sind nicht Gott, ganz einfach. Ja? Und das ist großartig. Und auf der anderen Seite natürlich, sie haben Geschäfte gemacht, sie haben sich gerühmt, Strategien entwickelt zu haben, die das schlechte Argument zu einem guten Argument machen. Sie haben getrickst vor Gericht. Und auf der anderen Seite gehören sie natürlich auch zur Grundgeschichte der Philosophie, sofern sich Philosophie auch als ein Geschäft versteht, das Menschen unterstützt, das Menschen berät, das Menschen zu ihrem Erfolg verhelfen will. Ja?
Letzte Frage, immer mehr Menschen.
Schon die letzte Frage.
Wir können ja noch welche. Immer mehr Menschen haben viel Meinung, aber wie wir gesagt haben, gar nicht so viel Ahnung. Ich erlebe die Schule des Sprechens als eine Institution des Denkens, weil wenn wir sprechen wollen, müssen wir es irgendwie schon vorher auch mal gedacht haben. Wie wichtig glaubst du, bleiben Stimme und Sprache auch vor dem Hintergrund der KI in Zukunft?
Das ist schwierig, denn natürlich sind durch die KI Stimme und Sprache mittlerweile nicht manipulierbar, sondern fingierbar. Das heißt, die von der physischen Präsenz losgelöste Stimme ist eine unglaublich interessante Frage. Wem gehört die eigentlich? Mhm. Wir haben im Bereich von Sprechern, von Schauspielern jetzt diese Debatte, habe ich ein Recht auf meine Stimme, kann ich meine Stimme verkaufen, kann sich jemand meine Stimme aneignen, weil er halt irgendeine Aufzeichnung meiner Stimme hat und mich dann sagen lassen kann, Dinge, die ich überhaupt nicht gesagt habe. Das wird zu einer ganzen Reihe von juristischen, urheberrechtlichen Problemen führen. Ich glaube, dass ich gerade durch diese Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz wieder ganz alte Verhältnisse und ganz alte Bedeutungen reetablieren werden, etwa die Einheit von Stimme und physischer Präsenz.
Ganz genau.
Also so wie wir uns jetzt gegenübersetzen, weiß ich, du bist nicht manipuliert, was du sagst, hat keine KI generiert, die Stimme, die ich jetzt höre, ist deine Stimme. Das heißt, es gibt bei Marcel Proust in Auf der Suche nach der verlorenen Zeit so eine wunderbare Szene, wo ich glaube, der Ich-Erzähler zum ersten Mal telefoniert und das für ihn eine gespenstische Erfahrung ist, diese Trennung von Stimme und Person. Er hört eine Stimme, aber die Person, die zu ihm spricht, ist hunderte, tausende Meilen entfernt. Das war für ihn eine schockhafte Erfahrung, die wir gar nicht mehr nachvollziehen können, weil Telefonieren für uns mal was Selbstverständliches war, mittlerweile eh auch schon wieder außer Mode gekommen ist. Aber wir kehren jetzt auf interessanter Weise aufgrund des höchsten technischen Niveaus wieder zurück zu vortechnischen Erfahrungsmöglichkeiten, die eine neue Bedeutung für uns bekommen. Das heißt, wir werden sehr viel über die KI und ihre Möglichkeiten in den nächsten Jahren nachdenken. Wir werden aber auch sehr viel wieder nachdenken über das, was heißt physische Präsenz, leibliche Anwesenheit. Und da werden wir wieder drauf stoßen, das ist eine Philosophie, hochinteressante Ansätze zu einer Phänologie, einer Philosophie des Leibes, einer Philosophie der Unmittelbarkeit gegeben hat, die wir lange vergessen hatten und die uns jetzt wieder ganz, ganz wichtig werden.
Also heißt, je besser die Maschinen werden, umso besser müssen wir Menschen werden, ganz klar.
Das weiß ich gar nicht, ob wir besser werden müssen. Ich würde eher sagen, je besser die Maschinen werden, umso menschlicher müssen wir werden.
Umso menschlicher müssen wir werden, ja. Weil die KI kann viel kopieren, aber Emotionen erzeugen kann sie noch nicht.
Noch nicht. Was passiert, wenn sie es kann, wird eine interessante Frage werden. Ich glaube, ich werde es nicht mehr erleben, aber genau würde ich das sozusagen, mit Sicherheit würde ich das auch nicht behaupten. Es gibt Entwicklungen, die so rasant sind, dass sie uns immer wieder überraschen. Auf der einen Seite erschreckend, auf der anderen Seite bin ich alt genug, um sagen zu können, ist auch unglaublich faszinierend.
Absolut.
Was sich die Menschheit hier alles einbrockt, schon erstaunlich.
Dankeschön, schön, dass du heute da warst.
Ich danke dir, es war ein wunderbares Gespräch für mich.
Das war's wieder mal. Besuche mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube, TikTok, Clubhouse oder auf sprechen.com.